UniBZ Insight, der Wissenschaftspodcast der Freien Universität Bozen. Essbare Sensoren und T-Shirts, die unsere muskuläre Ermüdung messen? An solchen Zukunftstechnologien wird in unserem Sensing Technologies Lab geforscht. Eine der treibenden Kräfte ist heute Gast im Studio von UniBZ Insight und beweist, dass Frauen in der Welt der Hightech nicht nur ein extrem spannendes Arbeitsfeld, sondern auch tolle Karrieremöglichkeiten finden. Die Elektrotechnikerin Luisa Betty. Sie ist eines der Gesichter unserer Kampagne Women in Science und darf in unserer aktuellen Podcast-Staffel zu interessanten Wissenschaftlerinnen natürlich nicht fehlen. Nachdem Luisa Betty bereits vor einem Jahr in unserem Podcast-Studio war, wiederholen wir heute die damals aufgenommene Folge. Davor noch einige biografische Infos. Die gebürtige Süditalienerin ist nach Stationen am Politecnico di Milano, der ETH Zürich, dem Imperial College und nicht zuletzt auch beim Tech-Giganten Apple 2018 an die Freie Universität Bozen berufen worden. Gemeinsam mit Rektor Paolo Lulli und einem rasant wachsenden Team hat sie in Bozen seitdem ein innovatives Forschungslabor aufgebaut, in dem völlig neuartige und nachhaltige Sensoren entwickelt werden. Der interdisziplinäre Ansatz dahinter findet sich auch in einem Studiengang, den die junge Professorin und zweifache Mutter seit einem Jahr leitet. Ein Bachelor in Elektronik und cyberphysischen Systemen. Und mit diesem für viele Nicht-TechnikerInnen recht abstrakten Begriff sind wir vor einem Jahr eingestiegen. Was sind cyberphysische Systeme und was können Studierende dort lernen?
Cyberphysische Systeme sind uns näher, als wir denken würden. Wir können jetzt zum Beispiel an Flugzeuge, an Roboter, aber auch an den Technologien von den Produktionsstätten von morgen und sehr wichtig auch hier im Land an der Präzisionslandwirtschaft. Was ist ein cyberphysisches System? Es ist ein Verbund von elektronischen und mechanischen Teilen mit softwaretechnischen Komponenten. Es ist ein Verbund, der in der Lage ist, zu kommunizieren. Und es kann sehr komplexe Funktionen haben. Das heißt, es wird normalerweise benutzt, um unsere Umgebung wahrzunehmen und um zu kommunizieren. Das Besondere an cyberphysischen Systemen und auch das Grund, weswegen das so oft benutzt wird und immer mehr in unsere zukünftige Welt, ist, dass die Realisierung von solchen Systemen braucht eben Hardware- und Softwarekenntnisse aus drei Bereichen. Wir nennen fast diese drei Bereiche drei Seelen auch von diesem neuen Studiengang. Und diese Bereiche sind eben die Elektrotechnik und die elektronischen Komponenten, die Automatisierungstechnik, und eben Aktoren und andere Komponenten und die Computertechnik und die Informatik. Und diese drei Bereiche finden fast einen gemeinsamen Nenner in den Wort cyberphysischen Systemen und auch in diesen neuen Studiengang. Und weil diese Systeme so wichtig sind, hat eben die Freie Universität Bozen in diesem letzten Jahr eben entschlossen, einen neuen Studiengang anzufangen. Dieser neue Studiengang eben wurde sehr stark ausgerichtet, um an den Innovationsbedürfnissen von lokalen Unternehmen eine Antwort zu geben und eben an diese Nachfrage nach hochqualifizierten Personal mit einem sehr modernen Berufsbild. Und das heißt, eben Studenten mit einem Kompetenzmix von Hardware bis Software und nicht nur spezifisch auf einige Kompetenzen wie andere Studiengänge. Und das heißt, was jetzt ausgebildet wird, ist ein transversaler Ingenieur mit Kenntnisse zwischen Hardware, Software für die Industrie- und Kommunikationstechnik, die Industrie 5.0 zu bilden.
Denn generell gilt ja auch im 21. Jahrhundert immer noch die Tendenz, je mehr Technik im Spiel ist, desto männlicher wird es. Wie war denn das bei Ihnen? Also ab wann haben Sie gewusst, dass die Technik und im Speziellen die Elektronik Ihr Ding ist?
Aber leider sehe ich immer noch, dass die Technik, also diese ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge, immer nicht attraktiv für Studentinnen sind. Und die Gründe dafür, da könnten wir Stunden und Stunden lang reden, aber sind eigentlich vielfältig und eigentlich seit lange bekannt. Um jetzt kurz zu sagen, aber da will ich jetzt nicht eine Riesendiskussion öffnen. Ich denke, es gibt immer wieder alte Archetypen, dass technische Themen eher für Männer geeignet sind, dass die Mathematik für Männer ist, Physik und so weiter. Und ich denke, da wurde schon viel getan in letzter Zeit. Aber diese Archetypen sind immer irgendwie, die finden wir immer noch in unserer Gesellschaft, in den Schulen. Und das muss weiter noch geändert werden. Jetzt, wenn ich sagen wir so, auf meine Karriere oder wie ich jetzt Elektrotechnik gewählt habe, ich habe damals einen wissenschaftlichen Realgymnasium und Liceo Scientifico und ich hatte sehr viel Interesse über Mathematik und Physik. Und ich hatte zwar keine konkrete Erfahrung mit Elektronik oder Elektrotechnik, ich habe ja nicht einen TEFO, damals habe ich nicht bei einem TEFO studiert, also von daher wusste ich nicht wirklich, was Elektronik ist und was Elektrotechnik ist, aber ich war sehr fasziniert von der Technik und allgemein, wie man neue Geräte, Maschinen, Bauteile realisieren kann, die eben komplexe Probleme lösen können. Und das heißt, so bin ich irgendwie auf Elektrotechnik gelandet.
Und hatten Sie dieses Interesse für Technik schon als kleines Mädchen oder wann ist das entstanden?
Gut, mein Vater ist ein Ingenieur und ich habe immer als kleines Mädchen eher mit Lego oder Konstruktionen gespielt. Also da hatte ich immer wieder oder auch Autos zusammengesetzt. Also von daher, das war immer ein bisschen ein Interesse von meiner Seite, ja. Das sicherlich schon als Kind, schon in der Grundschule wahrscheinlich, würde ich sagen.
Verstehe. Und haben Sie aus Ihrer persönlichen Erfahrung heraus vielleicht Tipps, wie man mehr Mädchen und junge Frauen für Technik begeistern kann und sie vor allem von diesem Stereotyp, also diesem Vorurteil zu befreien, dass eben die sogenannten MINT-Fächer nichts für sie sind, dass sie da weniger begabt sind als Jungs?
Ich denke, persönlich denke ich, es ist ein bisschen zu spät, jetzt diese Veranstaltungen, Girls' Day, Frauen in MINT-Fächer in den Gymnasien oder in den Hochschulen zu organisieren. Das ist zu spät. Also das heißt, dieses Interesse für die Technik, das muss man schon vorher irgendwie mitbringen, in den Mittelschulen, in den Grundschulen und warum nicht in den Kindergärten und in den Horten. Und irgendwie sind diese Archetypen, diese alten Archetypen, die muss man jetzt entfernen. Das heißt, wir müssen nicht mehr von Spielen für Jungen und Spielen für Mädchen reden, rosa oder blau. Es gibt kein Thema für Jungen und für Mädchen. Es gibt einfach nur persönlichen Interessen und diese haben eigentlich kein Geschlecht.
Ich hoffe, diese Frage ist jetzt nicht so persönlich, aber Sie haben ja selbst zwei kleine Töchter. Versuchen Sie da in der Erziehung bewusst darauf zu achten, dass auch deren technisches Verständnis gefördert wird oder sie eben nicht wieder von alten Stereotypen geprägt werden?
Meine erste Tochter, meine ältere Tochter, mag einfach nur wirklich Konstruktionen, Lego und sehr sportliche Kleider und Klamotten. Und die Jüngere, die ist mehr ein bisschen girlish, wenn wir das so definieren können. Also da sieht man schon direkt, dass es Interesse ist. Ja? Dass jede Person oder jedes Mädchen oder Junge verschiedene Interessen haben kann. Wir achten als Familie sehr, dass man diese Stereotypen irgendwie entfernen kann, aber das ist sehr, sehr schwierig, oder? Weil wir haben sehr viel Einfluss von der Schule, von den Freundinnen und Freunden und von den anderen Familien und da finde ich es sehr, sehr schwer.
So, jetzt möchte ich doch wieder zu Ihrer eigenen Ausbildung zurückkehren. Sie haben sich nach dem Master am Politecnico di Milano dann in Ihrem Doktorat an der renommierten Schweizer Technischen Hochschule ETH auf den Bereich flexible Elektronik spezialisiert. Wie kam es dazu und was genau versteht man eigentlich unter flexibler Elektronik?
Ja, also heutzutage ist eigentlich die gesamte Elektronik und die elektronischen Standardgeräte, die basieren sich hauptsächlich auf einem sehr, sehr wichtigen und fantastischen Material. Das ist Silizium und andere Metalle, also wirklich Standardmaterialien. Die können jetzt sehr, sehr viel Leistung bringen, aber jedoch brauchen sie eben Materialien, die wir aus der Welt fast auch aus unserer Welt nehmen müssen, und die müssen irgendwie auch in einigermaßen ordnungsgemäß entsorgt werden. Und das heißt, um eben nicht weiteren elektronischen Schrott zu bilden, oder wir sehen jetzt immer wieder, dass wir wieder viel Handys wechseln, Computer und so weiter und so fort. Also das heißt, diese elektronischen Komponenten, die müssen auch irgendwie entsorgt werden, um keinen elektronischen Schrott abzubilden. Und was ich jetzt und was meine Gruppe jetzt gerade forscht, ist an Nicht-Standard-Technologien, sondern an Technologien und neuen Technologien und neuen Materialien. Materialien, die zum Beispiel nachhaltig sind, aber auch kostengütig, die eben gedruckt werden können, anstatt komplexen Fabrikation oder Herstellungsprozesse, die Standardtechnologie braucht, oder die zum Beispiel Substraten aus dem Abfall von der Lebensmittelindustrie benutzen. Also wirklich Materialien, die nachhaltig sind. Die können jetzt vielleicht weniger Leistung mitbringen, aber andere Fähigkeiten können jetzt gebogen werden, ausgedehnt werden, können biologisch Abbau sein, können manchmal auch essbar sein, wenn wir jetzt dann Elektronik, die in unseren Körper geht oder in den Boden und so weiter. Und zu dieser Technologie, zu dieser flexible, aber ich würde es nicht nur flexibel nennen, aber gedruckte, nachhaltige, ausdehnbare, biologisch Abbau-Elektronik kam ich an der ETH Zürich. Ich habe damals am Politecnico di Milano wirklich Standardtechnologie in Silizium studiert. Wie macht man hocheffiziente Schaltungen? Und als ich in Zürich kam, habe ich eben diese neue Technologie mitbekommen, dass es eben eine Alternative gibt, die zwar eben weniger Leistung bringt, aber einzigartige Vorteile. Und die habe ich irgendwie auch schon erwähnt. Jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt an der Elektronik im Boden denken können, in der Präzisionslandwirtschaft, da können wir an Sensoren und Netzwerke von Sensoren denken, die verteilt werden und eben die Boden Parameter überwachen können, und nach der Ernte wird dann diese Elektronik kann dann weiter im Boden bleiben und vielleicht andere Fähigkeiten wie Nährungsstoffe und so weiter mitbringen oder in unseren Körper.
Das heißt, es geht hier nicht nur um neue Materialien, sondern, wenn ich es richtig verstehe, eröffnen diese flexiblen Sensoren auch wirklich neue Einsatzgebiete.
Ja, dank dieser neuen Materialien kann man jetzt an neuen Ansatzgebieten denken, die vorher nicht denkbar waren. Also das ist wirklich das Kernkonzept von dieser Technologie. Wenn wir jetzt an essbaren Materialien forschen, und da gibt es Gruppen, die jetzt sehr aktiv sind, und wir fangen auch langsam an diesem Gebiet zu forschen, dann kann man an wirklich implantierte Elektronik, die man wirklich essen kann und dann im Darm eben Parameter messen kann und weiter dann kommunizieren mit unserer Außenwelt, mit unserem Handy, uns diese Parameter geben und dann einfach weiter gegessen wird. Also da kann man wirklich an futuristischen Anwendungen denken, dank dieser neuen Materialien und dieser Technologie.
Und wie Sie eingangs ja schon ein bisschen erklärt haben, also weil solche cyberphysischen Systeme in immer mehr Bereichen unserer Arbeits- und Lebenswelt Einzug halten, müssen wir ja auch immer mehr Informationen aus unserer Umwelt, unserem Körper, aus der Erde oder woher auch immer aufnehmen. Und deshalb brauche ich immer mehr Sensoren. Also ist das der Kreislauf, nur um es nochmal runterzubrechen?
Absolut, richtig. Ja, da braucht man immer mehr Sensoren. Und diese Sensoren, klar, man braucht Standardsensoren. Jetzt in unserem neuen Studiengang werden wir an Standardtechnologien sicherlich werden Standardtechnologien studiert. Aber wir werden auch zeigen, wie neue Technologien neue Fähigkeiten bringen können, auch in cyberphysischen Systemen, absolut.
Jetzt möchte ich trotzdem nochmal auf die persönliche Schiene zurückkehren, weil Ihre Geschichte, finde ich, einfach einen sehr guten Einblick in die akademische Karriere in einem solch hochtechnologischen Bereich gibt. Sie sind ja damals durch Ihr Doktorat an der ETH in Zürich so einfach direkt an den Puls neuester Entwicklungen gekommen und haben dann auch einen ziemlich direkten Einstieg in die internationale Wissenschaftscommunity gehabt, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Das ist eine schöne Geschichte. Ich denke, ich hatte wirklich sehr viel Glück, am richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort zu sein. Also damals, als ich meine Doktorarbeit in Zürich angefangen habe, war es eben ein richtiger Zeitpunkt auch für die flexible Elektronik. Die hat damals wirklich einen Boom gehabt. Es war alles wirklich neu und neue Forschung, neue Entwicklung. Und ich hatte auch die Chance, in einer Gruppe zu sein mit meinen Professor und meinem Doktorvater, Professor Gerhard Tröster, zusammenzuarbeiten. Und er hat uns wirklich als Doktoranden diese Chance gegeben oder diese Möglichkeit gegeben, viel zu reisen, an vielen Konferenzen teilzunehmen in der ganzen Welt. Also ich war öfter in Amerika, USA, und uns weiterzuentwickeln. Und zum Beispiel, ich habe jetzt während meiner Doktorarbeit 6 Monate am Imperial College in London gebracht. Da war ich in einer Physikgruppe, wo man wirklich neue, ganz, ganz neue Materialien entwickelt hat. Und die konnte ich jetzt für meine Technologie benutzen. Das war wirklich toll, damals mit Professor Topoulos. Und ich hatte auch die Möglichkeit, 4 Monate ein Praktikum zu machen. Und ich war bei Apple in Kalifornien und ich habe damals als ausdehnbaren Display gearbeitet. Wie macht man diese stretchable Displays von unseren Smartwatch und unseren iPhones und so weiter? Das war wirklich, da hatte ich die Chance, jetzt nicht nur Forschung, aber auch zu sehen, wie Firmen wie Apple eben diese Technologie am höchsten Niveau bringen können. Also das war super.
Und damals war Ihnen Ihr Frausein nie im Weg? Also waren Sie zum Beispiel in der Forschungsgruppe in Zürich als Frau in der Minderheit oder war das sonst irgendwie Thema auch auf den Konferenzen, auf den internationalen, auf denen Sie damals waren?
Um ehrlich zu sein, nein. Also da in Mailand gab es ganz, ganz wenige Frauen am Anfang und dann fast keine. Und in meine Gruppe in Zürich, da gab es schon mehrere Frauen, weil es eben verschiedene Themen war. Es war nicht nur Elektronik. Nein, ich habe das nie, ich würde nicht sagen, dass es eher ein Problem gewesen ist. Da, nein.
Na, umso besser, das macht ja Hoffnung. Also, unsere letzten Stationen waren jetzt die ETH, das Imperial College, Apple und plötzlich kommt die Freie Universität Bozen ins Spiel, an der sich zumindest damals nicht wirklich besonders viel im Bereich Sensortechnik abgespielt hat. Wie sind Sie schließlich hier in Bozen gelandet?
Gute Frage. Während einer von diesen Konferenzen in USA, in San Francisco, in 2014, hatte ich eben, ich habe eine Präsentation gemacht über flexible Schaltungen mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen, also neuen Materialien, die ich damals am Imperial College, zwischen Imperial College und ETH, gemacht habe. Und im Auditorium von dieser Präsentation stand Professor Paolo Luigi und er hat an meine Präsentation zugehört und er kam nachher mit ein paar Fragen und hat gesagt, wir forschen auch in München, damals er war an TU München, wir forschen auch an Kohlenstoff-Nanoröhrchen, unsere Kohlenstoff-Nanoröhrchen sind besser und wir müssten zusammenarbeiten und das heißt, ich war dann öfter in München, weil mein Vater immer noch in München gearbeitet hatte und das heißt, ich war jetzt öfter an der Gruppe in München. Und zusammen mit Doktoranden, damalige Doktoranden, habe ich weiter an diesem Thema geforscht. Wir haben dann auch eine Arbeit zusammen veröffentlicht. Und als ich dann meine Promotion in Zürich abgeschlossen habe, da haben wir zusammen geredet über mögliche Postdocs, also weitere Arbeit in München. Da war ich ziemlich interessiert. Und irgendwann hat er gesagt, das geht nicht mehr. Ich Ich ziehe nach Bozen, weil ich eben Rektor geworden bin, und irgendwann hat er eben hat er gesagt, es gäbe eine Möglichkeit, es gibt eine offene Stelle als Forscherin und Forscher in Elektronik hier in Bozen, und da habe ich mich beworben und habe diese Stelle eben gewonnen. Und so bin ich 2018 hier an der Freien Universität Bozen gelandet. Und jetzt seit März 2021 bin ich auch zweite Ebene Professorin. Ich habe im Jahr 2020 einen öffentlichen Wettbewerb als Professorin zweiter Ebene gewonnen.
Und Sie sind mit 35 Jahren sicher eine unserer jüngsten Professorinnen, kann man, glaube ich, sagen. Vor allem aber haben Sie in den vergangenen Jahren mit der Forschungsgruppe rund um Professor Lully einen Kompetenzpool im Bereich Sensortechnik aufgebaut. Also es ist in den vergangenen Jahren wirklich viel in diesen Bereich investiert worden. Was passiert dort genau und ist diese Forschung vor allem auf internationaler Ebene von Bedeutung oder erzeugt sie auch wirklich auf regionaler Ebene Mehrwert?
Ja, also wenn ich jetzt zurück am Jahr 2018 denke, als ich hier angekommen bin, als ich nach Bozen kam, ich kann kaum glauben, was sich alles geändert hat. Also zusammen mit Professor Louis und auch mit vielen wirklich guten Mitarbeitern haben wir wirklich wirklich viel gebaut. Also hochmoderne Labore im Zentrum und am Neutech-Park, um Elektronik zu drucken, aber auch Mikroherstellung, also auch eher Standardtechnologie, um die Realisierung von Sensoren, Sensorsystemen, aber auch Aktoren, Energie- und Wandler, Schaltungen, Transistoren und so weiter. Und eine sehr, sehr große interdisziplinäre Gruppe. Ich denke, wir sind jetzt fast 35 Leute alle zusammen von verschiedenen Gebieten, also von der Lebensmittelwissenschaft, Biotechnologie, Biologie auch, zu Agrar auch, eben weil wir in verschiedenen Gebieten arbeiten und Biomedizin und so weiter. Und das heißt, wir forschen jetzt Forschung, aber auch Entwicklung an eine breite Palette von Anwendungen, also die, wie gesagt, von der Biomedizin bis zur Umwelt- und Präzisionslandwirtschaft gehen. Und das, weil eben effiziente Sensoren, effiziente Sensorsysteme, aber auch kostengünstige, nachhaltige Komponenten überall gebraucht sind. Und das sehen wir jetzt auch vom Interesse von den lokalen Unternehmen, lokalen, aber nicht nur lokalen Unternehmen an unsere Technologie. Das heißt, neben internationaler Forschung sind wir auch stark lokal engagiert, mit den Firmen weitere effiziente Lösungen zu finden.
Haben Sie dafür vielleicht ein konkretes Beispiel?
Ja, mehrere konkrete Beispiele würde ich sagen. Vielleicht ein gutes Beispiel ist sicherlich ein Projekt, ein EFRA-FESA-Projekt, das heißt STEX. Und da arbeiten wir zusammen mit Microgate und auch andere Firmen, Promotus, MPD, aber auch die Universität von Verona. Und die Idee von diesem Projekt ist eben die Entwicklung von intelligenten und kostengünstigen Lösungen, um die muskuläre Ermüdung von Sportlern in Echtzeit zu messen. Und Mikrotech und Promotus arbeiten, Mikrotech arbeitet an der Systemintegration, also die elektronischen Komponenten, die dann gebraucht werden. Promotus arbeitet an der Validierung von diesen Systemen und Lösungen an Sportlern direkt. Und wir als Gruppe arbeiten an den Sensoren, die eben benötigt sind. Und die benutzen dann flexible und tragbare Technologien. Also sind diese Wearables, die verschiedenen Parameter messen können und dann Informationen geben können.
Also mein Sportleibchen oder T-Shirt sagt mir dann sozusagen, ob jetzt genug ist mit Joggen oder ich noch weiterlaufen kann.
Richtig, wir machen wirklich ein T-Shirt. Wir machen wirklich ein T-Shirt. Wir arbeiten auch mit einer Textilfirma, Tex Market, die uns eben diese Textilien, aber auch die T-Shirts für Cycling. Fahrradfahren. Und dort haben wir wirklich Elektronik in den T-Shirts integriert. Also diese Sensoren in diesen T-Shirts integriert und auch das ganze System und das zu testen. Und wir haben schon Tester auf Fahrradfahrer gemacht. Das heißt, das ist schon auf einen ziemlich guten Punkt.
Ja, also das klingt wirklich nach Zukunftstechnologien. Sie haben schon vorhin kurz ein weiteres Anwendungsfeld angerissen. Das könnten wir vielleicht jetzt noch mal ein bisschen vertiefen. Denn Sie sind ja auch Mitglied unseres Kompetenzzentrums für Pflanzengesundheit, das es seit ein bisschen mehr als einem Jahr gibt. Welche Rolle spielen elektronische Bauteile dort, also in der Präzisionslandwirtschaft? Was kann man mit ihnen machen, was heute noch nicht möglich ist?
Das ist wirklich ein spannendes Gebiet und danke dieser Kompetenzzentrum für Pflanzengesundheit, wo ich eben Mitglied bin, können wir auch uns stärker hier in diesem Gebiet engagieren, zusammen in Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern, wie zum Beispiel der Tania Mimmo, Fabrizio Mazzetto, also Experten von Bodenchemie oder Präzisionslandwirtschaft. Und in Präzisionslandwirtschaft sind elektronische Bauteile und besonders Sensoren, auch flexible und nachhaltige Sensoren, sehr, sehr wichtig. Ja, da können wir jetzt, ich habe da schon das schon ein bisschen erwähnt, da können wir Sensoren und Sensornetzwerke im Boden verteilen und die können jetzt zur Messung von Nährstoffen im Boden oder wir können sie auch auf der Pflanzebene benutzen, zum Beispiel in den Blättern, im Stamm, generell über die Überwachung von der Pflanzengesundheit. Und wir sind jetzt sehr, sehr aktiv jetzt in diesem Gebiet, dank dem Kompetenzzentrum. Wir arbeiten auch an total futuristischen Anwendungen, zum Beispiel wie waren Nanopartikeln, also Nanomaterialien, die Photosynthese von den Pflanzen verbessern können. Das ist jetzt wir haben ein europäisches Projekt gerade eingereicht, auch zusammen mit Tania Mimmo und mit Mitgliedern von unserer Gruppe, wo wir eben diese Nanopartikel in den Pflanzen integrieren, nachhaltige und biologisch abbaue Nanopartikeln, die eben optisch Eigenschaften haben und das optische Spektrum von der Photosynthese verbessern können, sodass Pflanzen besser wachsen können.
Und das macht auch Hoffnung, dass es für die riesigen Herausforderungen des Klimawandels, die aktuell ja auch in Italien wieder richtig greifbar sind, auch Unterstützung durch Technologien gibt.
Absolut, ja. Das ist da, das ist sehr wichtig. Ja, wir forschen auch an Sensoren eben, die das Wasserinhalt schnell in Echtzeit und mit kleinen Kosten, oder das ist dann auch sehr wichtig, messen können. Und dann die Idee ist, dass man redet nicht immer von einzelnen Sensoren, aber von Netzwerken, dass man dann verschiedenen Parameter messen kann in Echtzeit und dann direkt auch jetzt, wir arbeiten auch jetzt zusammen mit Informatik-Kollegen und da versuchen wir auch jetzt eben user-friendly Interfaces, die eben auch den Landwirtschaftler helfen können, diese Parameter in Echtzeit zu bekommen und dann direkt eine Lösung zu finden.
Also der Bauer, die Bäuerin hat dann sozusagen ein Display vor sich, auf dem er das alles verfolgen kann, meinten Sie mit user-friendly Interfaces?
Ja, und vielleicht dann mit cyberphysischen Systemen dann direkt auch eine Funktion oder eine Aktion leisten kann, dass das dann alles direkt automatisiert wird. Das ist dann ein bisschen die Zukunft, denke ich.
Das heißt, es gibt eben auch auf regionaler Ebene jede Menge Benefits Ihrer Forschung, vor allem in Zukunft. Wie wichtig ist aber nach wie vor die internationale Anbindung in Ihrem Forschungsbereich? Oft wird Bozen ja ein bisschen als Provinz gesehen. Das teilen wir natürlich nicht, aber ich glaube, in jedem Fall kann man unsere Universität trotzdem nicht unbedingt mit einer ETH vergleichen. Sind Sie dennoch weiterhin in internationalen Netzwerken aktiv?
Ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Es ist schwer, alles zu machen, das ist klar, aber das ist sehr wichtig, weil international passiert so viel. Man muss wirklich aktuell in der Forschung bleiben und das heißt viel an Konferenzen und internationalen Netzwerken und so weiter aktiv sein. Ich bin sehr engagiert mit der IEEE, mit diesem Netzwerk von Elektrotechnik und Informationstechnologie Ingenieure, insbesondere mit den Gesellschaften, die eben an Bauteilen oder Schaltungen, Systemen arbeiten. Jetzt in letzter Zeit auch an diese Gruppe, die an Elektronik für Präzision, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie Anwendungen forscht. Und das heißt, das finde ich sehr, sehr wichtig, eben Konferenzen zu organisieren oder Workshops, Seminare und das weiter international zu treiben. Das ist schwierig, aber wichtig.
Ich würde gern zum Abschluss den Bogen schließen. Also wir haben ja mit dem neuen Studiengang begonnen und wenn ich richtig informiert bin, haben Sie erst in Bozen begonnen zu unterrichten.
Das ist richtig.
Wie befriedigend ist es für Sie, Ihr Wissen an Studierende weiterzugeben und welches Feedback bekommen Sie von diesen jungen Menschen zurück?
Die Lehre ist schwierig, ja. Das ist gute Lehre zu machen, finde ich, ist sehr, sehr schwierig und das braucht viele Jahre und da denke ich, ist noch viel, persönlich muss ich noch viel machen. Aber ich finde das wirklich sehr, sehr zufrieden. Also ich bin sehr, sehr froh, eben wenn ich sehe, dass da, insbesondere wenn die Lehre jetzt physisch stattfindet und nicht über Teams oder über virtuelle Gebiete. Und das finde ich sehr, sehr schön, eben zu sehen, dass die Studenten etwas mitbringen und verstehen und zu sehen, dass sie dann vielleicht ein Praktikum in diese Richtung machen können. Also ich habe jetzt immer wieder Lehre mit Nicht-Elektrotechniker gehabt, das heißt bei Maschinenbau oder bei Agrarwissenschaft, Lebensmittelindustrie und so weiter. Das heißt, ich habe immer mit anderen Gebieten und das hat dann andere Herausforderungen, dass man eben einfach Elektronik erklären kann und jetzt wird das Neue eben mit den Elektrotechnik und cyberphysischen Systemen Elektronik und Elektrotechnik an Elektrotechniker zu lernen. Das wird die neue Challenge, aber das wird sicherlich interessant sein.
Also an Challenges fehlt es sicherlich auch in Zukunft nicht in der Karriere von Luisa Betty. Danke für dieses Gespräch, das einmal mehr zeigt, welche spannende Aufgaben technische Disziplinen auch für Frauen bieten. In 2 Wochen gibt es die letzte Folge von Women in Science mit der Dekanin und Professorin für Organisation und Führung, Mariana Gunkel. Bis dahin, danke fürs Dabeisein, sagt Susanne Pietro. Das war UniBZ Insight. Eine Produktion der Freien Universität Bozen.